Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bereits in 5 Jahren könnten Windräder und Solarparks weltweit mehr Strom produzieren als alle Kohlekraftwerke auf der Erde. So die Prognose der Internationalen Energieagentur, die heute ihren alljährlichen World Energy Outlook vorgestellt hat. Mehr dazu gleich. Außerdem erklären wir, was hinter den wundersamen Antikörper-Cocktails steckt, die Donald Trump nach seiner Corona-Infektion offenbar wieder so schnell auf die Beine gebracht haben soll. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Einmal im Jahr wagt die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris einen Blick in die Zukunft der Energieversorgung. Unter Berücksichtigung aller verfügbaren Daten zu Energiebedarf und Erzeugung prognostizieren die Experten, wie sich die Branche global entwickeln wird. Dass erneuerbare Energien beim World Energy Outlook eine schnell wachsende Rolle spielen, daran haben wir uns längst gewöhnt. Aber das Tempo, mit dem die Erneuerbaren das Ende des Kohlebooms befördern könnten, das dürfte dann doch manchen überraschen. Details von Volker Marasek.
Infolge der Corona-Pandemie wird der globale Energieverbrauch in diesem Jahr um 5% niedriger ausfallen als 2019 und der CO2-Ausstoß der Energiewirtschaft um 7%. Davon geht die Internationale Energieagentur IEA in ihrem neuen Ausblick aus, den sie heute veröffentlichte. Demnach ist das Minus bei den Treibhausgasemissionen etwas größer, weil die Krise CO2-intensive Kohlekraftwerke stärker getroffen hat als die sauberen Energieträger Photovoltaik und Windkraft. Die italienische Umweltingenieurin und Mitautorin des Berichtes Laura Cozzi.
In all unseren Szenarien für die Zukunft ist Elektrizität die Energieform, die am stärksten nachgefragt und zunehmen wird. Hier erleben wir gerade einen enormen Wandel. In den vergangenen Jahrzehnten dominierte Kohle den Anstieg der Stromproduktion. Aber innerhalb der nächsten 5 Jahre werden Solarenergie und Windkraft die Kohle überholen. Wir erwarten, dass die steigende Stromnachfrage in den nächsten 10 Jahren zu 80% von erneuerbaren Energieträgern gedeckt wird.
In vielen Ländern der Erde ist die Stromerzeugung über Solarmodule und Windturbinen nämlich schon heute billiger als durch Kohlekraftwerke. In der Covid-Krise mit sinkenden Profiten für die Energiekonzerne sei das von besonderer Bedeutung, so der britische Wirtschaftswissenschaftler Tim Gold, auch er einer der Hauptautoren des Weltenergieausblicks.
Kohle steht unter Druck durch politische Ausstiegspläne, durch niedrige Gaspreise, durch den Aufstieg der Erneuerbaren. Und die Pandemie hat die Aussichten für Kohle in vielen Ländern der Erde noch verschlechtert.
Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 270 Gigawatt könnten deshalb in den nächsten 5 Jahren außer Betrieb gehen, heißt es im neuen Report. Mehr als ein Drittel davon in den USA und über ein Viertel in der EU. Das wäre fast jeder 7. heute laufende Kohlemeiler. IEA-Direktor Fatih Birol rechnet jedenfalls mit länger dauernden Konsequenzen der Corona-Krise, unabhängig davon, ob sich die Weltwirtschaft schon im nächsten Jahr wieder von dem Schock erholt oder erst 2023, wie es die IEA-Experten in ihren alternativen Szenarien durchgespielt haben.
Die Covid-Krise hat die Energiebranche stärker erschüttert als jedes andere Ereignis davor. Die Narben werden noch viele Jahre zu spüren sein.
Noch stärker als der globale Verbrauch und die Emissionen sollen in diesem Jahr die Investitionen in der Energiewirtschaft zurückgehen, laut IEA um 18%. Bleibt das noch länger so, könnte der Ausbau erneuerbarer Energieträger ins Stocken geraten, fürchtet Laura Cozzi, weil nicht mehr ausreichend in neue Stromnetze investiert werde.
Wenn wir immer mehr erneuerbare Energieträger installieren, brauchen wir auch immer mehr Netze, die die Orte verbinden, an denen Strom erzeugt und an denen er verbraucht wird. Wir erwarten, dass wir dafür in den nächsten 10 Jahren 16 Millionen zusätzliche Kilometer an Stromleitungen benötigen. Nur damit Sie eine Vorstellung bekommen, das ist 40 Mal die Strecke von der Erde zum Mond. Dafür brauchen wir mehr Geld, zumal wir ja auch wollen, dass die Stromnetze flexibler werden.
Der neue IEA-Report enthält auch ein sogenanntes nachhaltiges Szenario mit einem beschleunigten Ausbau sauberer Energieträger und zum ersten Mal ein noch ambitionierteres. Die Autoren nennen es Netto Null 2050.
Eine Reihe von Ländern hat die Pandemie zum Anlass genommen, um ihre Klimaschutzziele zu erhöhen. Inzwischen haben rund 100 Staaten erklärt, dass sie ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 auf Null herunterfahren wollen. Darunter zum Beispiel die EU und Großbritannien. China will das bis 2060 schaffen. Wir wollten wissen, was muss passieren, damit das gelingt.
Die unmissverständliche Antwort Laura Kotzis: Es ist viel, viel mehr, als bisher geschieht oder auch nur geplant ist.
Der Energiesektor müsste seine Emissionen in den nächsten 10 Jahren um 40% verringern. Wir kämen nicht ohne neue Technologien und Energieträger aus. Die Anwendung von Wasserstoff zum Beispiel müssten wir bis 2030 um den Faktor 100 hochfahren und die Zahl von Elektroautos um das 20-fache. Und in den Ausbau der sauberen Stromerzeugung müssten wir in 10 Jahren doppelt so viel Geld investieren wie früher in Öl und Gas.
Eine Herkulesaufgabe. Aber nur so ließen sich die erklärten Klimaschutzziele vieler Länder gemäß dem neuen Report erreichen. Gesetzt den Fall, der weltweite Kraftwerkspark läuft in den nächsten 10 Jahren dagegen weiter wie bisher. Dann ist eine globale Erwärmung von mehr als 1,6 Grad Celsius laut IEA nicht mehr vermeidbar.
Volker Merasek über den heute veröffentlichten World Energy Outlook 2020. Ob man den Berichten so ganz trauen darf von Donald Trumps erstaunlich schneller und wundersamer Heilung nach seiner Corona-Infektion, das werden wir, wenn überhaupt, vermutlich erst in einigen Wochen erfahren. Klar ist nur, die Medikamente, die der US-Präsident bekam und zum Teil wohl immer noch verabreicht bekommt, für die interessieren sich jetzt ziemlich viele Leute. Über das antiviral wirksame Mittel Remdesivir und das entzündungshemmende Cortisonpräparat Dexamethason haben wir in dieser Sendung schon öfter berichtet. Die zählen inzwischen zum Standard der Covid-19-Therapie. Den neuartigen Antikörper-Cocktail, den der Präsident selbst als Wundermittel anpries, den wollen wir uns jetzt aber mal genauer anschauen und fragen, welches Potenzial haben solche bislang nicht zugelassenen Antikörperpräparate wirklich und wem könnten sie künftig helfen? Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat sich die neuesten Studien zu Antikörper-Cocktails aller Art angeschaut. Volkert, in Berlin, wie funktionieren die eigentlich?
Ja, statt selbst die Infektion durchzumachen und dabei langsam Antikörper aufzubauen, bekommt man bei diesen Therapien fremde Antikörper und borgt sich sozusagen den Immunschutz anderer Leute. Und die Forscher, die suchen im Blut von Covid-19-Patienten oder auch in dem von Versuchstieren nach Antikörpern, die dieses SARS-CoV-2-Virus besonders effektiv beseitigen. Und diese Antikörper, die werden dann biotechnologisch in großen Mengen hergestellt und dienen als Medikament. Gespritzt können sie dann mehr oder weniger sofort die Viren im Körper abfangen. Und da gibt es 2 Szenarien. Man setzt auf diese Antikörper, um bestimmte Infektionen abzumildern. Das hat man bei Trump versucht. Oder man gibt sie vorsorglich Personen, die sich besonders hohen Ansteckungsrisiken aussetzen.
Offiziell zugelassen, das klang gerade schon an, ist keine dieser Therapien gegen Covid-19 bislang mit diesen künstlich hergestellten Antikörpern. Aber wie weit ist die Entwicklung denn schon?
Ja, das ist ein ganz heißes Forschungsfeld. Über 70 Projekte sind bekannt von Universitäten, von Firmen. Kürzlich hat hier in Berlin die Charité vielversprechende Antikörper vorgestellt. Und eine aktuelle Arbeit in Nature, die hat verschiedene Antikörper verglichen und festgestellt, es gibt da 3 unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Angriffspunkten. Die kann man kombinieren. Das macht auch die Firma Regeneron bereits, die dieses Präparat für Trump zusammengemischt hat. Das sind 2 Antikörper, um Resistenzen zu erschweren. Und gerade gab es auch eine Studie aus Science, die zeigt, dass dieser Antikörper-Cocktail tatsächlich kleinere Affen vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützt und dass er Hamster, die eigentlich nach einer Infektion schwer krank werden, einen milderen Verlauf verschafft. Ansatz vielversprechend, aber der Weg ist weit vom Antikörper zur Therapie.
Nun laufen ja auch schon erste klinische Studien, über die wir auch schon vor einigen Wochen hier im Programm berichtet haben. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, von diesen 70 Projekten sind eigentlich zwei marktreif. Da ist zum einen der besagte Antikörpercocktail von Regeneron und noch ein weiterer des Unternehmens Eli Lilly. Und Eli Lilly hat wirklich die Nase vorne. Da gibt es nämlich schon erste Ergebnisse einer Phase-3-Studie. Die ist an Patienten gewesen mit milden bis moderaten Symptomen von Covid-19. Da mussten 6% der Kontrollgruppe ins Krankenhaus am Ende, aber nur 2% der Patienten, die diesen Antikörper bekommen haben. Da kann man sagen, das Risiko für einen schweren Verlauf wurde um 2/3 gesenkt. Das klingt ziemlich gut. Das Risiko lag aber ja sowieso schon ziemlich niedrig. Also man muss sehr viele Leute behandeln, um einer Person zu helfen. Da kann man so ein bisschen geteilter Meinung sein. Auch Regeneron hat mit der Phase-3-Studie begonnen im Rahmen des britischen Recovery Trials. Da bekamen zusätzlich auch Menschen, die mit Patienten zusammenwohnen, diese monoklonalen Antikörper, um zu sehen, ob sie sich vielleicht vor einer Infektion schützen lassen. Und sowohl Eli Lilly als auch Regeneron, die haben bei der amerikanischen Zulassungsbehörde einen Antrag auf eine Notfallzulassung gestellt. Die könnten schnell verfügbar sein, aber die Anträge, die sind noch nicht genehmigt.
Das klingt beides recht vielversprechend, aber wer außer dem US-Präsidenten könnte denn künftig tatsächlich dann von solchen Antikörper-Cocktails profitieren? Ist ja auch eine Geldfrage wahrscheinlich.
Ja, da haben Sie völlig recht. Also erstmal, diese Antikörpertherapien sind nicht für schwerkranke Covid-19-Patienten geeignet. Bei denen steht ja die überschießende Immunreaktion im Vordergrund und gar nicht mehr das Virus. Und da können die Antikörper schlicht nicht ansetzen. Also es geht um Kranke mit Symptomen, bei denen ein schwerer Verlauf abzusehen ist. Um Patienten, die vielleicht besonders alt sind, die Risikokonstellationen haben. Die bekommen im Moment dieses Medikament Remdesivir, das auch Trump bekommen hat. Und die könnten auch die Antikörper erhalten. Und der zweite Anwendungsbereich, das sind Menschen mit besonders hohem Risiko, sich anzustecken. Medizinisches Personal, Heimbewohner während eines Ausbruchs, ältere Familienmitglieder von Menschen mit einem positiven Test. Die könnte so ein Antikörper theoretisch vor einer Infektion schützen. Das wird in dieser Recovery-Studie überprüft. Aber dafür würde man sehr viele Dosen brauchen. Antikörper sind komplex in der Herstellung, sind sehr teuer. Am Sonntag berichtete Regeneron, dass die US-Regierung 300.000 Dosen für $450 Millionen gekauft hat. Also eine Behandlung kostet $1.500. Das ist für eine Therapie okay. Die Behandlung mit Remdesivir ist doppelt so teuer. Aber das ist sicher viel zu viel für eine vorbeugende Anwendung. Da sind mögliche Impfstoffe viel billiger. Die USA wollen die Antikörper im Fall einer Zulassung kostenfrei an Patienten abgeben. Da begleicht der Steuerzahler die Rechnung, weil es der Präsident versprochen hat.
Dann schauen wir mal, ob es so kommt. Über biotechnologisch hergestellte Antikörpercocktails zum Schutz und zur Behandlung von Covid-19 sprach ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Vielen Dank nach Berlin.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Jeden zweiten Dienstag gehen wir an dieser Stelle im Deutschlandfunk spannenden Geschichten aus Wissenschaft und Technik nach, die vor einiger Zeit für Wirbel gesorgt haben, dann aber wieder vom Radar verschwunden sind. Wenn Sie Vorschläge haben für unsere Serie Tolle Idee, was wurde draus? Immer her damit. Schreiben Sie uns eine Mail an tolleidee@deutschlandfunk.de. Unser Hörer Hans-Ulrich Deutsche hat das schon vor einiger Zeit getan, weil er wissen wollte, was eigentlich aus all den Fahrerassistenzsystemen geworden ist, die verhindern sollen, dass die Fahrer von Autos und Lkw am Steuer einschlafen. Der Hintergrund seiner Frage: Experten schätzen, dass rund 20% aller Verkehrsunfälle aufs Konto von Sekundenschlaf gehen, also weil der Fahrer oder die Fahrerin eben kurz eingenickt ist. Unser Autor Michael Stang hat deshalb nachgefragt, wie zuverlässig elektronische Helfer sowas heute schon verhindern können.
Fallen einem Autofahrer am Steuer kurz die Augen zu, legt sein Wagen schnell hunderte Meter im Blindflug zurück. Laut Statistischem Bundesamt ist Übermüdung die Ursache von rund 2000 Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden pro Jahr. Ideen, wie müde Fahrer am Einschlafen gehindert werden könnten, damit es nicht zum Unfall kommt, gab und gibt es viele, sagt der Ingenieur Felix Hüning, Professor an der FH Aachen.
Also die ersten Ideen kamen gar nicht von den Autoherstellern, sondern die kamen tatsächlich von den Straßenbauern. Sie kennen das vielleicht am Straßenrand, diese Rüttelstreifen.
Das Rütteln beim Verlassen der Spur soll Fahrer im Sekundenschlaf wieder aufwecken. Und das tut es auch in vielen Fällen, wie eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen 2009 gezeigt hat. Die ersten Wecksysteme, die in Pkw eingebaut wurden, waren einfache Stoppuhren, die dem Fahrer nach einer bestimmten Zeitspanne signalisierten, es wäre gut, mal eine Pause zu machen. Moderne Autos haben aber deutlich mehr drauf, sagt Andreas Rickling, Projektleiter der Verkehrssicherheit beim ADAC in Landsberg am Lech.
Viele Hersteller bieten mittlerweile Müdigkeitsassistenten an, die mit verschiedenen Strategien dem Fahrer anzeigen, dass sie Müdigkeit erkannt haben und dann entsprechend zum Beispiel mit diesem berühmten Kaffeetassensymbol dem Fahrer zu verstehen geben, bitte mach doch eine Pause oder überdenk deinen Fahrstil.
Heutige Systeme messen nicht nur, wie lange eine Person schon am Steuer sitzt, sie analysieren häufig auch den Fahrstil, erklärt Felix Hüning.
Das sind Systeme, die messen zum Beispiel den Lenkwinkel, die Lenkgeschwindigkeiten. Bei Fahrtstart wird so eine Art Fahrprofil aufgenommen, wie lenkt der Fahrer, wie fährt der Fahrer, um das ein bisschen anzulernen, das System. Und das erkennt dann im weiteren Verlauf der Fahrt, wenn es ungewohnte Lenkbewegungen gibt.
Dazu zählen ruckartige Bewegungen. Wenn sie auf eine Phase ohne nennenswerte Steuerimpulse folgen, sind sie ein Indiz dafür, dass der Fahrer unaufmerksam war. Viele Hersteller setzen auch auf Kameras, die registrieren, wenn die Person am Steuer müde wird.
Eine Innenraumkamera, die auf den Fahrer gerichtet ist und dann sowohl die Kopfhaltung als auch insbesondere die Augen beobachtet. Und dann eben erkennen kann, okay, die Augen sind jetzt die ganze Zeit halb geschlossen, das sieht nicht gut aus. Oder ich habe eine auffällige Lidbewegung, um daraus zu schlussfolgern, okay, der Fahrer ist wohl müde, wir wollen jetzt mal lieber warnen.
Wenn es dunkel ist oder der Fahrer eine Sonnenbrille trägt, funktioniert diese Methode bisher allerdings nur bedingt. Deshalb tüfteln alle namhaften Autohersteller an erweiterter Sensorik, um den Zustand des Fahrers zu überwachen.
Also das können solche physiologischen Systeme sein, die zum Beispiel Parameter wie Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur messen können. Also sie haben zum Beispiel Sensoren im Anschnallgurt oder im Sitz, das halt einfach ihre physiologischen Parameter des Körpers monitoren kann. Andere Systeme gibt es, die da in der Forschung überlegt werden, dass sie in der Kopfstütze EEGs haben, um daraus dann zurückzuschließen, wie der Bewusstseinszustand des Fahrers ist.
Ganz unabhängig davon, wie Fahrerassistenzsysteme einen drohenden Sekundenschlaf erkennen, ab Juli 2022 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeugtypen über ein Müdigkeitswarnsystem verfügen. 2 Jahre später wird es laut EU-Verordnung für alle Neuwagen Pflicht. Der Grund für die neuen Vorschriften? Experten schätzen, dass bereits die breite Einführung von Spurhalteassistenten allein in Deutschland jedes Jahr hunderten Menschen das Leben retten könnte. Die Zahl der Schwerverletzten durch Verkehrsunfälle könnte um mehrere Tausend sinken. Kombiniert man den Spurhalteassistent mit weiteren elektronischen Helfern, wäre sogar noch mehr Sicherheit möglich, erklärt der Ingenieur Andreas Rickling vom ADAC.
Wenn Sie auf der Autobahn Ihren Spurhalteassistenten in Verbindung mit dem Abstandsassistenten aktiviert haben, dann fährt er das Fahrzeug quasi wie von allein. Nur, dass der Fahrer immer noch die volle Verantwortung hat und natürlich mit da bleiben muss. Wie überprüft jetzt das Fahrzeug, ob der Fahrer noch da ist? Auch das machen die mit Lenkbewegungen. Wenn keine Hand mehr am Lenkrad spürbar ist oder eben da kein Lenkmoment mehr ans Lenkrad reingeht, dann kommt, und das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, nach 15 Sekunden die erste Warnung und sagt, bitte nimm deine Hände wieder ans Lenkrad. Und dann passiert eine Warnkaskade, das heißt, nach weiteren 15 Sekunden muss der dann nochmal warnen und viele Systeme schalten dann in einen automatischen Nothalteassistenten.
Nach einem sehr deutlichen Bremsruck, der einen eingeschlafenen Fahrer auf jeden Fall wecken würde, schaltet der Assistent dann den Warnblinker an und bremst in seiner Fahrspur langsam bis zum Stillstand ab. Bevor Autos eines Tages vollständig autonom unterwegs sind, müssen die Menschen am Steuer also damit rechnen, immer genauer überwacht zu werden. Für die Verkehrssicherheit mag das sinnvoll sein, dennoch dürfte nicht allen bei diesem Gedanken wohl sein. Welche persönlichen Daten werden erhoben, gespeichert und weitergeleitet? Nicht nur die Pkw-Hersteller haben ein großes Interesse an solchen Daten, sondern auch die Kfz-Versicherer. Das sollten Autokäufer künftig im Hinterkopf haben und darauf achten, welche Daten ihres Fahrzeugs sie mit anderen teilen.
Tolle Idee, was wurde daraus? Michael Stang über elektronische Helfer gegen den Sekundenschlaf am Steuer. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit Lucian Haas und auch da ist Corona nochmal ein Thema.
Das Robert-Koch-Institut dämpft die Hoffnungen, dass Corona-Beschränkungen im Alltag mit Einführung eines Impfstoffes bald aufgehoben werden könnten. Da Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 anfangs nur in begrenzten Mengen verfügbar wären und zuerst Risikogruppen geimpft werden sollten, müssten wohl weite Teile der Bevölkerung noch eine Weile die üblichen Infektionsschutzmaßnahmen einhalten. Also Maske tragen, Abstand halten, Hygieneregeln beachten, lüften, Corona-Warn-App nutzen. Auch wenn die Impfung ein wichtiger Teil der Pandemiebekämpfung sei, werde dies allein nicht ausreichen, um rasch zu völliger Normalität zurückzukehren, heißt es in einem heute vom RKI veröffentlichten Strategiepapier. Das RKI geht aber davon aus, dass im kommenden Jahr ein oder mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen werden, die die Bekämpfung der Corona-Krise erleichtern werden. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat eine Corona-Impfstudie unterbrochen. Als Grund nannte das Unternehmen eine ungeklärte Erkrankung eines Probanden. Der Fall werde nun von einer unabhängigen Expertengruppe und internen Ärzten geprüft und bewertet. Der potenzielle Impfstoff von Johnson & Johnson gegen SARS-CoV-2 durchläuft derzeit die letzte und entscheidende Phase 3 der klinischen Tests, mit denen Sicherheit und Wirksamkeit überprüft werden. Bis zu 60.000 Freiwillige auf 3 Kontinenten sollen an der Studie beteiligt sein. Der Pharmakonzern hoffte bisher, erste Dosen des Impfstoffs bereits 2021 für den Notfallgebrauch zur Verfügung stellen zu können. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist unklar. Die wetter- und klimabedingten Naturkatastrophen haben sich weltweit seit den 1970er Jahren fast verfünffacht. Dank besserer Frühwarnsysteme ist aber die Zahl der damit verbundenen Todesopfer pro Jahrzehnt betrachtet zurückgegangen. Von rund 500.000 in den 1970ern auf rund 185.000 zwischen 2010 und 2019. Das geht aus einem heute veröffentlichten Bericht der Weltwetterorganisation WMO hervor. Insgesamt zählten die Studienautoren seit 1970 rund 11.000 Naturkatastrophen wie Stürme, Dürren, Überschwemmungen, Hitze- und Kältewellen, Erdrutsche und Waldbrände. Den Gesamtschaden schätzten sie auf rund 3 Billionen Euro. Nach Angaben der WMO lebt immer noch rund ein Drittel der Weltbevölkerung in Regionen ohne ausreichende Katastrophenwarnsysteme. Forschende haben die Wirksamkeit eines Insektizids auf simple Weise um das Zehnfache gesteigert. Der Wirkstoff Deltamethrin wird unter anderem bei der Bekämpfung von Malaria verbreitenden Moskitos eingesetzt. Ein Forscherteam der New York University fand bei Experimenten heraus, dass sich die kristalline Struktur von Deltamethrin dauerhaft verändert, wenn man es auf 110 Grad Celsius erhitzt und dann wieder abkühlen lässt. Das hitzebehandelte Deltamethrin wird von Moskitos bei Kontakt viel schneller aufgenommen. Es wirkt in bis zu 12-mal geringerer Dosis schon tödlich. Epidemiologische Modellrechnungen ergaben, dass sich damit die Effizienz von Malaria-Bekämpfungsmaßnahmen deutlich steigern ließe, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin PNAS. Wespengift könnte neuartige Antibiotika liefern. Forschende der University of Pennsylvania haben aus dem Gift einer Wespenart einen Wirkstoff isoliert, der in Tierversuchen bakterielle Infektionen so gut bekämpft wie herkömmliche Antibiotika. Bei dem Wirkstoff handelt es sich um das Peptid Mastoparan-L, einen der Hauptbestandteile des Wespengifts. Manche Menschen reagieren darauf allergisch. Die Wissenschaftler fanden aber einen Weg, wie sie das natürliche Mastoparan-L im Labor so modifizieren können, dass es auf menschliche Zellen nicht mehr toxisch wirkt, Mikroben aber weiterhin zerstört. Die Studie ist im Fachjournal PNAS erschienen.
Soweit die Wissenschaftsmeldung von Lucian Haas. Und jetzt haben wir noch einen Beobachtungstipp für alle Frühaufsteher morgen.
Sternzeit, 13. Oktober, junger alter Mond bei der Venus. In diesen Wochen findet vor allem unser äußerer Nachbarplanet Mars viel Beachtung. Doch auch unser innerer Nachbar ist wunderschön. Die Venus strahlt am Himmel vor Sonnenaufgang und zeigt sich morgen früh gemeinsam mit der Mondsichel. Beide stehen genau nebeneinander, die hauchdünne Sichel links, Venus rechts. Übermorgen früh ist der Mond schon ein Stück weiter gewandert und befindet sich links unterhalb des Morgensterns. Die für uns sichtbare Hälfte des Mondes ist morgen früh zu knapp 10% beleuchtet. Das Mondalter beträgt 26,5 Tage. Das ist die Zeitspanne, die seit dem letzten Neumond vergangen ist. Übermorgen ist der Mond noch einen Tag älter und nur noch zu 4% beleuchtet. Zum Neumond, Freitagabend, springt diese Zählung wieder auf Null und der Mond wird wieder jung. Tatsächlich ist der Mond sehr alt. Er hat sich kurz nach der Entstehung der Erde gebildet. Damals, so die Theorie, wurde unser Planet von einem etwa marsgroßen Körper gerammt. Dabei schleuderte viel Material aus dem Erdmantel hinaus ins All und verklumpte zum Mond. Das geschah, wie jetzt Modellrechnungen eines Teams des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt nahelegen, vor 4,4 Milliarden Jahren. Damit ist der Mond knapp 100 Millionen Jahre jünger als bisher angenommen. Morgen früh steht neben der Venus also ein physisch überraschend junger, von seiner Phase her aber sehr alter Mond. Ob jung oder alt, Treffen der Mondsichel mit hellen Planeten zählen immer zum Schönsten, was der Himmel zu bieten hat.
Also hinschauen. So viel für uns für heute. Das globale Finanzsystem bleibt trotz Corona-Krise stabil. Das verrät ein Bericht der Bundesbank, über die Sie Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier nach den Nachrichten berichten werden. Mein Name ist Ralf Krauter. Machen Sie es gut. Tschüss.